Moin und hallo, herzlich willkommen zu Get the Fire, dem GVOB-Podcast. Vom Ofenbau für den Ofenbau. Und natürlich für die Freunde des Ofenfeuers und denen, die es noch werden wollen. Mein Name ist Andreas Neuer und in mir brennt das Feuer für den Ofenbau seit vielen Jahren und ich habe es nie bereut, den Beruf zu erlernen, um mich selbstständig zu machen. Mit meinen Verbandskolleginnen und Kollegen mache ich mich stark für einen der ungewöhnlichsten Berufe, den viele, vor allem junge Menschen, so gar nicht kennen. Gemeinsam vertreten wir im GVOB, dem Gesamtverband Ofenbau, deutschlandweit die Interessen aus Handwerk, Handel und Industrie. Für mich ist es eine besondere, kreative und sehr individuelle Handwerkskunst, die eine Verbindung zur modernen Heiztechnik schafft und eine Verbindung herstellt zwischen den Menschen. Denn jeder unserer individuellen Öfen wird zum Mittelpunkt des Wohnraums und bringt Menschen zusammen. Genau darum geht es in meinem Podcast. Geschichten über die Feuerkunst erzählen und Menschen über das Feuer zusammenbringen. Auch heute haben wir einen Gast mit einer sehr interessanten Vita. Der Weg vom Koch zum Schornsteinfegermeister zum Ofenbaumeister ist ja nicht alltäglich. Falk Glindemann aus Celle bei Hannover berichtet uns, warum der Ofenbau ihn dann doch am meisten gereizt hat, warum der Weg etwas länger war und wie froh er über diesen Weg ist, den er beschritten hat. Moin Falk, schön, dass du es aus dem Norden hierher geschafft hast.
Ja.
Wir haben uns ja im Meisterkurs kennengelernt.
Richtig.
Und ich habe da irgendwie so einen Schornsteinfeger kennengelernt, der manchmal ein bisschen unsicher war, aber eigentlich eine ganze Menge mitgebracht hat. Wie ist das gekommen, dass du, ja, oder sag mal über deinen Werdegang. Wie ist das so passiert alles?
Ja, erstmal danke für deine Einladung. Ich freue mich wirklich sehr, hier zu sein. Der Werdegang. Ich habe ja grundsätzlich mal vor ganz, ganz vielen Jahren als erste Ausbildung Koch gelernt. Okay. Und von da hatten wir irgendwann mal den Schornsteinfeger zu Besuch. Da war ich ja kurz vor fertig mit der Lehre und hatte gar keinen Bock mehr darauf, das weiterzumachen. Und
war Koch nix.
Nee, das ist so die Arbeitszeit und so, das okay. War irgendwie alles nicht immer so Teildienst und viel zu viele Frauen. War ganz schlimm. Also fand ich, hat mir nicht so viel Spaß gemacht. Und irgendwann war der Schornsteinfeger bei uns und hat die neue Heizung abgenommen. Und mit dem habe ich mich irre lange unterhalten und so ein bisschen da an der Heizung mit rumgestellt und mir die Steuerung okay. angeguckt. Und dann waren wir irgendwann zusammen auf dem Dach und haben uns den Schornstein noch angeguckt. Und dann sagte er zu mir, Mensch, wie ist denn das? Hättest du nicht Bock, bei uns mal ein Praktikum zu machen? Und dachte ich, hä? Praktikum? Schornsteinfeger? Ja, nee, klar, kannst du dir mal angucken. Mhm. Und dann war ich irgendwann in den Osterferien, bin ich da mal hin und hab da mal irgendwie eine Woche Praktikum gemacht und es hat mega Spaß gemacht. Also ich fand's großartig. Und so ist gekommen. Dann habe ich da mal eine Lehre gemacht, also irgendwie diesen Einstellungstest in Lüneburg damals noch bestanden und dann, ja, dann ging das los. Und dann haben wir Lehre und dann so ein bisschen noch als Geselle gearbeitet eine Weile und dann hatten aber so viele auf mich eingeredet und mir gut zugesprochen, dass ich doch mal meinen Meister machen soll, dass ich dann irgendwann angefangen habe, den Meister zu machen mit noch meinem alten Schulkameraden zusammen. Okay. Genau.
Und dann warst du Schornsteinfegermeister.
Und dann war ich Schornsteinfegermeister.
Und warum hast du nicht auf den Bezirk gewartet oder hast du drauf gewartet oder
nee, gar nicht.
Kam die Entscheidung?
Gar nicht. Also ich habe im ersten Lehrjahr, wir haben immer so Monatsberichte oder Ausarbeitungen machen müssen. Und mein erster Bericht war über einen Grundofen.
Okay.
Und dazu durfte ich ein paar Tage beim alten Ofensetzer Timme mitgehen. Und da hat mich das schon total getriggert. Okay. Den Lehm anrühren und ich fand das irgendwie geil, das alles immer mit den Händen zu machen. Das hat einfach super viel Spaß gemacht. Und von da an hat mich das Thema einfach nicht richtig losgelassen. Also die Schornsteinfegerei hat mir immer Spaß gemacht, aber irgendwie als Schornsteinfeger machst du nichts Praktisches. Ja, du fegst irgendwo mal Ruß raus und hast deinen schwarzen Eimer unten, aber du machst nichts, du produzierst nichts, du baust nichts, du hast nichts, was dich wirklich nachher glücklich macht, dass du was siehst, was du geschafft hast.
Ja.
Und genau, dann habe ich dann halt irgendwie damit weitergemacht und immer mal hier was gemacht, da was gemacht und das hat mich immer mehr glücklich gemacht okay. als der ganze Rest.
Ja.
Und so bin ich dann dazu gekommen, dass ich gesagt habe, okay, ich hatte dann so eine Fortbildung gemacht oder so eine, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, ja, so einen Schein gemacht, dass ich die Eintragung hätte haben können für Montage von Schornsteinen, von Öfen und so weiter, ne?
Ja. Und
das kannst du dir ja nur in die Handwerkskarte eintragen lassen, wenn du halt auch selbstständig bist, weil sonst brauchst du es ja auch nicht, ne? Das ist ja klar. Und dann wollte ich mich nebenbei selbstständig machen.
Ja.
Und dann hatte aber mein Ex-Chef gesagt, bei dem ich als letztes gearbeitet habe, du, ich wechsle den Verwaltungsbezirk.
Okay.
Und dachte ich so, ja, lustig, geil, cool, dann haben wir zwei Bezirke, kriegst einen Kollegen in die Firma und so. Und irgendwann ist mir klar geworden, das geht gar nicht. Okay. Und dann habe ich ihn ein paar Tage später gefragt, ich sag, wie stellst du dir das jetzt hier vor? Ja, und lange Rede, kurzer Sinn, haben wir uns dann dazu geeinigt, dass er den Gesellen behält, der da in dem Verwaltungsbezirk ist. Und ich mache mich halt selbstständig, weil ich dann halt auch meine Eintragung aktivieren konnte. Und genau, so haben wir es dann auch gemacht und auch einen super netten Abschiedsbrief von ihm bekommen, ne? Okay. Oder cool. Ja, ein paar nette Worte. Und das war schon ganz cool. Und dann, ja, dann ging's los mit der Schornstein-Kaminofenbau-Karriere.
Genau. Okay. Und du hast dich dann selbstständig gemacht mit dem Ofenbau oder Kaminofen oder auch Schornsteinfegerei oder was? Oder hast du alles gemacht? Oder genau. Muss man sich das vorstellen?
Also am Anfang war das so, dass ich das so nebenher machen wollte, ein bisschen, um zu gucken. Ich habe mich ja als freier Schornsteinfeger selbstständig gemacht. Ne?
Ja.
Das war ja sehr neu. Mhm. Das gab es noch nicht so. Also 2015 war die Marktöffnung und ich habe mich ja dann 17 selbstständig gemacht.
Ja.
Und nee, 16.
16 schon.
16 habe ich mich selbstständig gemacht. Und ja, da war das noch nicht so, da war das noch nicht so präsent. Die Leute haben das noch nicht so genutzt. Mhm. Machen sie heute auch nicht.
Mhm.
Aber das hat sich aufgebaut. Also es war völlig okay, die Schornsteinfegerei. Aber mit dem Ofenbau habe ich das so ins Rollen gebracht. Ne? Du musstest ja irgendwo, musstest du ja ein bisschen dein Geld verdienen. Und bis du dir dann so einen Kundenstamm aufgebaut hast, dauert das ja eine ganze Weile.
Ja.
Und der Ofenbau hat sich mit dem Schornsteinbau wesentlich schneller aufgebaut.
Okay.
So dass ich dann nach 2 Jahren die ersten 1-2 Mitarbeiter hatte.
Okay.
Und ja, dann war mir die Schornsteinfegerei so ein bisschen im Weg, um ehrlich zu sein.
Okay.
Weil du es gar nicht mehr geschafft hast, das alles so abzuarbeiten, ne? Also bist du dann quasi der Einzige in der Firma, der das machen kann, musst aber ja noch in deinem anderen Firmenzweig eigentlich auch einen ganzen Tag deinen Mann stehen. Und ja, dann habe ich September 21 habe ich dann die Schornsteinfegerei wieder geschlossen.
Okay.
Was mir bis heute immer noch ein bisschen wehtut, weil ich die Schornsteinfegerei extrem gerne mochte oder gerne mag.
Ja, ja.
Das ist echt ein toller Job. Aber für mich war das nichts mehr.
Aber hat das denn so als Freier, der dann eigentlich ja da wo reinspringt, wo der Schornsteinfeger nicht mehr gern gesehen war, so ein bisschen Nestbeschmutzer oder so? Oder war das in Ordnung für die anderen?
Nee, gar nicht. Also da hast du, du hast genau das richtige Wort benutzt. Das habe ich oft gehört in der Zeit.
Okay.
War auch eine sehr, sehr schwere Zeit, weil man als Schornsteinfeger eigentlich keine Konkurrenz oder keine Mitbewerber kennt.
Ja.
Ne? Und alle Schornsteinfeger so früher sehr miteinander, untereinander waren. Ja, genau. Und dann kam ich irgendwie und das war nicht so gut. Das haben viele mir wirklich dolle übel genommen.
Okay.
Und weiß ich nicht, der ein oder andere tut das heute noch, das merkt man so. Aber im Großen und Ganzen, glaube ich, hat sich das jetzt mittlerweile gelegt, weil die auch alle sehen, dass ich mit meinem Ofenbauern und auch dem Ofenbaumeister mich sehr identifiziere und da super glücklich bin, das jetzt wirklich so intensiv zu machen.
Ja, ich sag mal, ich glaube, in vielen Bereichen hat sich diese Hysterie, die es ja damals gab, als das geöffnet worden ist, auch im Ofenbau letzten Endes, die alle Angst hatten, dass jetzt alle Schornsteinfeger unsere Öfen bauen oder verkaufen, doch deutlich gelegt. Also klar, gibt's immer mal, aber die schwarzen Schafe hat's ja früher schon gegeben. Dann ist das halt die Frau gewesen, die den Laden hatte und kann
nicht verkaufen. Ja, richtig, genau.
Also
genau.
Insofern, wenn man es möchte, gibt's immer eine Gelegenheit, glaube ich. Aber ich denke, das hat sich alles so ein bisschen beruhigt. Ja, und dann bist du ja zu uns in Münster in den Meisterkurs gekommen. Wie hast du das empfunden? Du warst ja frei, mehr oder weniger freiwillig?
Ja, ja, natürlich war es freiwillig. Also man macht es ja für sich, aber ich bin dazu, ich habe mich ein bisschen dazu genötigt gefühlt,
okay,
das zu machen. Und im Nachgang bin ich super glücklich darüber. Ne? Also es war die beste Entscheidung, die ich treffen konnte. Okay. Auch wenn es natürlich extrem schwierig ist, wenn du einen Betrieb hast mit 3-4 Mitarbeitern, da dann irgendwie eine Woche im Monat nicht da zu sein.
Ja.
Das ist schon eine Hausnummer, ne? Das muss man ja, klar sagen. Ich meine, so ein Meister ist immer nicht geschenkt, ne? Auch von der Zeit her.
Nein, aber nebenberuflich ist das schon.
Genau, mit Familie überlegt man sich das ja schon noch dreimal, ob man das macht.
Ja.
Wie gesagt, ich bin sehr glücklich darüber, aber die Entscheidung ist eigentlich für mich getroffen worden.
Okay.
Ja, auch eher, ne?
Ja, ja.
Ja.
Hast mit Mitbewerbern Stress gehabt?
Sagen wir mal, die Mitbewerber mit mir oder der, okay, Mitbewerber mit mir. Also ich selber habe da gar keinen Klemmer mit gehabt.
Ja.
Jetzt, mittlerweile bin ich ihm sehr, sehr dankbar dafür, dass er mich dahin gebracht hat.
Ich sag mal so, ihr wisst ja als Schornsteinfeger eigentlich auch eine ganze Menge über Öfen. Hast du denn noch was mitgenommen im Meisterkurs oder hast du das Gefühl gehabt, das meiste wusste ich schon?
Viele Fragen. Als Schornsteinfeger weißt du viel über Öfen, viel weißt du aber natürlich nur theoretisch. Also der Schornsteinfeger macht ja, ich sag mal, 80% theoretisch.
Ja.
Also ganz viel Praxis ist da ja nicht dran, was Öfen angeht. Und von der Troll habe ich natürlich vorher schon gehört und habe mich damit befasst und habe ja auch danach gearbeitet oder versucht danach zu arbeiten. Aber so wie wir die Troll beten, ich glaube, gibt es nicht viele Schornsteinfeger, die das können. Also ich weiß sogar, dass es relativ viele Schornsteinfeger gibt, die nicht mal wirklich wissen, was die Troll ist. Also sie wissen, dass sie existiert, sie arbeiten damit nicht, weil der Schornsteinfeger einfach andere Gesetzblätter hat, ne? Und ich habe in der Meisterschule tatsächlich viel mitgenommen.
Okay.
Nicht in jedem Fach, ganz klar.
Okay.
Und es gab natürlich auch Fächer, in denen ich dachte, okay, heute hättest du zu Hause bleiben können, so gerade was Verbrennungslehre angeht, das ist natürlich genau
das, was ihr auch
das habt, Biss des Schornsteinfegers, ne?
Ja.
Stöchiometrie, das lernst du vom ersten Tag an, ne?
Ja.
Viel mitgenommen. Also gerade natürlich logisch auch im praktischen Teil, dann aber auch im theoretischen.
Ja. Schön. Ich sag mal, selbst deine Liebe hast du im Ofenbau gefunden.
Ja.
Magst du was erzählen? Wie passiert sowas?
Ja. So wie man zu einem neuen Auto kommt, ist einfach passiert, ne?
Passiert einfach.
Ja. Gesehen und sich einfach schockverliebt, ist einfach so. Und lange dran gearbeitet und irgendwann ist es dazu gekommen.
Okay.
Genau.
Ja, herzlichen Glückwunsch.
Danke.
Ich sag mal, durch deine Liebe hast du ja auch eine besondere Verbindung zur Firma Spartherm, wenn ich so sagen kann. Ich weiß, dass du am Anfang sehr, sehr viel mit Spartherm gemacht hast oder fast ausschließlich.
Ja.
Ja, das hast du aber ein bisschen erweitert.
Ja, klar. Mehrere Gründe. Also ich bin von Spartherm-Produkten immer noch überzeugt, also ganz klar, ne? Ich finde gerade die Kaminöfen passen mega in die Zeit. Das sind wirklich tolle Produkte. Da kannst du nichts anderes zu sagen.
Ja.
Aber jetzt auch gerade mit der neuen Ausstellung, die jetzt ein bisschen größer ist als vorher, kannst du dich nicht nur in eine Richtung bewegen. Ne? Da musst du schon ein bisschen mehr. Und natürlich muss man auch sagen, dass auch mit der Meisterschule und den vielen wirklich großartigen Kameraden, die man da kennengelernt hat, sich natürlich auch das Mindset ein bisschen verändert und man dann auch mal hier reinschnuppert und da reinschnuppert. Ja. Man fährt so auf die ersten Messen auch mit einem anderen Hintergedanken als früher. Ja, man entdeckt einfach auch andere Sachen und nutzt die mit. Ne?
Ja, ich war ja netterweise zu deiner Eröffnung eingeladen.
Ja.
Ich war jetzt tatsächlich dann in Österreich bei der Firma Hafnatec, die ich quasi über dich nochmal kennengelernt habe. Also insofern, ja, manchmal muss man auch mal über den Teich gucken oder auch in andere Länder hinein. Mit dem Markus Bicker habe ich auch einen Podcast gemacht, der kommt demnächst raus. Da war auch ganz viel Euphorie für den Ofenbau letzten Endes da. Ist aber tatsächlich, kann ich nur empfehlen, in Österreich sich auch mal anzuschauen, weil sehr begeisternd. Die haben ja ein eigenes Hotel gebaut mittlerweile.
Ja, richtig, genau.
Also 2400 Quadratmeter nur mit Kachelöfen beheizt, finde ich eine geile Sache. Gibt es besondere Projekte, von denen du uns erzählen kannst?
Tatsächlich habe ich ein Projekt, von dem ich, so wirklich so ein Herzensprojekt.
Okay.
Und zwar, als ich noch in meinem letzten Verwaltungsbezirk gearbeitet habe als angestellter Meister, habe ich einen alten Ofensetzermeister kennengelernt und Frunzkerl, ne?
Ja.
Typisch alter Krauter, ne? und mit dem immer echt lustig erzählt und ein Tässchen Kaffee getrunken, wie man das so als Schornsteinfeger macht. Und dann hatte ich mich ja damals selbstständig gemacht und dann haben wir uns auch da noch ganz viel unterhalten und er ist sofort als Kunde zu mir gekommen.
Okay.
Und wollte, dass ich bei ihm weiterarbeite. Und dann habe ich ihm irgendwann erzählt, du, pass auf, Ofenbau will ich mehr machen, ne?
Mal gucken.
Ne? Und dann sagt er, du, weißt du was? Da kommst du mal, ich habe noch drei Projekte, die will ich unbedingt machen. Okay. Oder die stehen jetzt hier noch an, da kommst du mit, die machen wir zusammen, da zeige ich dir was. Und das hat mich natürlich gedacht, geil, mega, ne? Machst du. Und der ist aber ganz plötzlich verstorben dann.
Okay.
Das war super traurig. Und dann gar nicht mehr so irgendwie was mitgekriegt halt, ne? Also er war verstorben und so,
klar,
das kriegt man dann mit. Und aber was so an Projekten geplant war. Und irgendwann riefen mich Kundinnen an und erzählten mir so grob von einem Projekt, ob ich das für die machen könnte.
Mhm.
Und dann ich sag, nee, die hatten halt irgendwie aus drei alten verschiedenen Kachelöfen die Kacheln über oder sich zusammen gekauft, so wunderschön im Petrol, also wirklich richtig, richtig schöne Kacheln. Aber bräuchte ja nichts erzählen, schon komplett behauen aus irgendwelchen anderen Öfen, zwei Eckgeräte und einen so einen Halbvorsteher, dachte ich mir, oh Gott, das machst du nicht. Irgendwas hat mich aber dazu getrieben, dass ich da doch mal hingefahren bin und mir das angeguckt habe. Mhm. Und auf einmal erzählen die mir, so wie das so gekommen ist und eigentlich sollte das ein alter Ofenbauer machen und der hat schon andere Öfen im Elternhaus gebaut und die haben uns dann auch zusammen angeguckt und dann sagte die Mutter den Namen von dem Ofenbauer.
Okay.
Und da kriege ich immer noch ein bisschen Gänsehaut, wenn ich darüber nachdenke. Es war nämlich Horst von Hinten.
Ja.
Und ich dachte mir, das kann nicht wahr sein. Ich sag, ich muss das machen. Ich sag, weil das Projekt hätte ich sowieso gemacht.
Ja.
Also
Ja.
Das wäre nämlich genau eins von diesen Projekten gewesen.
Okay.
Und das haben wir auch umgesetzt.
Mhm.
War wirklich eine krasse Puzzlei. Also ich würde es nicht wieder machen.
Okay.
Weil du einfach aus drei Öfen irgendwie dir das kleinste Kachelmaß zusammenschleifen musst, wie ein Geisteskranker.
Ihr habt doch wirklich richtig geschliffen.
Ja, auch schön von Hand. Ne?
Okay.
Alles schön von Hand. Wir haben 3 Wochen gebraucht. Es war mit Sicherheit kein rentables Unterfangen, aber tolle Bilder dabei rausgekommen.
Ja.
Genau.
Ja, hört sich auch richtig interessant an. Ja. Ich meine, das ist ja die klassische Ofenbaukunst, ne? Das ist tatsächlich so. Du hast eine neue Ausstellung, wie du schon gesagt hast, gemacht. Ich würde sagen, so ein bisschen im Loft-Style. Hältst du eine Ausstellung für notwendig? Ich meine, es gibt ja auch Ofenbauer, die verzichten darauf.
Puh. Am Anfang hatte ich auch keine, ganz am Anfang.
Ja,
Das fand ich aber einfach unfair.
Okay.
Ich hatte irgendwie Spartherm und Thermatec so mehr oder minder von Anfang an im Programm.
Ja.
Und wenn die Kunden irgendwas wollten, irgendwas wirklich sehen wollten, musste ich sie woanders hinschicken.
Mhm.
Dann habe ich auch mit 1-2 Kollegen gesprochen, habe gesagt, Mensch, pass auf, Kunden von mir, die kommen jetzt zu euch, gucken sich das an, damit du schon mal Bescheid weißt, dass du da jetzt nicht so viel jetzt da reinsteckst halt, ne? Das war am Anfang war das okay, aber ich hatte das nicht als fair empfunden. Und deswegen habe ich dann damals ja meine Garage umgebaut oder abgerissen, neu gebaut und habe da so eine kleine 40 Quadratmeter Ausstellung drin gehabt, damit die Leute einfach das bei mir sehen können und sich das anfassen können und halt einfach irgendwie auch, dass du ja in ein anderes Kundengespräch kommst. Ich habe das wirklich nur ein Jahr ohne Ausstellung gemacht, weil das einfach irgendwie, ich kann es mir nicht vorstellen. Also wenn man damit zurechtkommt damit sein Geld verdient, ist das völlig okay, glaube ich.
Ja.
Aber für mich ist eine Ausstellung einfach auch das Aushängeschild von einem selber. Ich meine, du hast ja selber eine Riesenausstellung mit total vielen mega coolen Öfen. Sowas kann sich ja kein Mensch vorstellen, wenn er das nicht sieht. Und nee, ich finde das schon wichtig.
Ja, ich denke, im Bereich der Kaminöfen geht es eigentlich gar nicht ohne, auf Dauer. Bei den gemauerten Anlagen gibt es halt ein paar Einzelkämpfer, in Anführungsstrichen, die das halt wirklich noch irgendwie unterm Sofa hervorholen oder vielleicht auch zu Hause einen Ofen haben, mit dem sie es zeigen können. Aber wenn man eine gewisse Vielfalt zeigen möchte oder bauen möchte, dann muss man halt, glaube ich, auch ein bisschen in die Breite gehen.
Ja, absolut. Ja. Absolut.
Und das hast du ja wirklich, also Chapeau, tolles Ding gemacht, im Luftstyle, würde ich sagen.
Ja.
War das Absicht von Anfang an oder hat sich das so ergeben?
Sowas, man findet sowas ja nicht, weil man da explizit genau das sucht. Aber ich habe den Stil gesucht.
Okay.
Es war auch wie so ein Zufall, wie es halt immer ist im Leben, wenn es irgendwie gut wird.
Ja.
Der Inhaber ist auch der Inhaber von meiner Lagerhalle.
Ah, okay.
Und irgendwann guckte ich bei eBay Kleinanzeigen mal wieder nach Gewerbeimmobilien. Habe ich ganz regelmäßig gemacht, schon relativ lange. Und sehe, ach guck mal, da hat der Wolf da die Halle auch. Okay. Ja, und dann habe ich ihn angerufen und sagte, ja Falk, komm vorbei, ne, gucken wir uns an. Und dann bin ich da rein, das war früher ein Spielzeuggeschäft auf 500 Quadratmeter, also auch nicht klein.
Ja.
Als ich drin war, war es schon erschreckend.
Okay.
Es war halt keine Scheibe offen, ne? Überall waren Regale davor, abgehängte Decke mit diesen alten Akustikpaneele und dann so ein richtig schlimmer Nadelfilzboden. Wie man sich das halt in so einem 20 Jahre alten Spielzeuggeschäft vorstellt. Es hat mich aber nicht losgelassen. Ich habe von außen eine Lichtkuppel gesehen.
Ja.
Und da dachte ich, da muss mehr hinterstecken. Da muss mehr sein.
Ja.
Und dann bin ich immer in so einem Regal hochgeklettert und habe diese Akustikpaneele hochgenommen und dann habe ich diese Stahlträger gesehen und dieses Lichtband. Und da habe ich sofort wieder runterfallen lassen und gesagt, Wolf, komm, mach den Mietvertrag fertig, ich nehme das Ding.
Okay.
Und habe schon seit vielen Jahren immer so einen Ordner gemacht, Ideen und Inspiration. Und das war eigentlich alles immer im Loftstil. Ne?
Okay.
Auch mit dem Klinker, das war für mich ganz klar. Wenn, dann muss das mal so sein, weil ich mir einfach das eine oder andere damit gut vorstellen konnte. Und die Umsetzung ist tatsächlich dem, was in meinem Kopf passiert ist, ganz, ganz nah. Da bin ich auch sehr zufrieden mit. Also Stand jetzt bin ich wirklich sehr zufrieden mit der Ausstellung.
Begeistert, kann ich nur sagen. Aber habt auch wahnsinnig viel Arbeit reingesteckt, ne?
Ja.
Ja. Wie lange hast du dafür gebraucht, um das fertig zu machen?
Also es waren nachher ein Jahr und zwei Monate, wobei man sagen muss, dass wir nicht so lange dran gearbeitet haben, sondern wir mussten, ich glaube, wir haben 8 oder 9 Monate auf die Brandschutzgenehmigung gewartet.
Ja.
Das war ganz, 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 ganz krass.
Okay.
Und natürlich erstmal entkernt und vorbereitet und so.
Ja.
Und dann war Stillstand. Monatelang Stillstand.
Ja,
ne? So
schön
im Sommer, wo du echt super viel hättest machen können, ohne dass es dir irgendwie wehgetan hätte.
Ja.
Aber nee, ging nicht. Gewartet und am 12.12. kam dann die Brandschutzgenehmigung.
Ja, super.
Und dann haben wir richtig losgelegt. Auch unser Vermieter steht da voll dahinter.
Ja.
Der hat auch richtig, richtig Vollgas mitgegeben. Und bis zur Eröffnung haben wir dann wirklich innerhalb von 3, 3,5 Monaten eigentlich nichts anderes gemacht. Also wir haben tatsächlich 3 Monate lang nicht einen Ofen ausgeliefert, okay, aufgebaut oder sonst irgendwas, außer ja, den, ja, den in der Ausstellung, ja, weil die Zeit nicht da war. Ja, wir haben mit 6 Mann wirklich jeden Tag drin gearbeitet und zum Schluss tatsächlich auch mal so 24 Stunden am Stück war dann halt auch normal.
Ist, glaube ich, normal vor der Eröffnung.
Ja, ich denke
ich kenne das auch. Ich denk auch. Ja, wir haben ja auch um 4 Uhr, glaube ich, zugemacht, um dann morgens wieder aufzumachen. Naja, kennen wir. Du hast viele, viele gute Internetbewertungen. Wie, ja, kriegst du das hin? Also ich meine, natürlich machst du gute Arbeit, aber machen andere ja auch.
das kann ich dir gar nicht sagen. Also
aktiv machst du da nichts?
Wir haben es auf der Rechnung unten draufstehen. Wir, ja, freuen uns über eine Bewertung.
Okay.
Natürlich nie mit einer Wertung, wie bewertet werden soll. Ne?
Ja,
Ab und zu werfe ich es nochmal so in den Raum, ne? Dass man das durchaus machen könnte.
Ja.
Und tatsächlich habe ich gerade erst wieder einen Fall gehabt, riefen mich Kunden an und sagten, der Ofen brennt nicht mehr.
Mhm.
Also Quant.
Ja, ja.
Naja, Leute, ist auch gerade noch ziemlich warm draußen. Nee. Also wir haben es doch abends probiert und hier und da und mehrfach und es qualmt nur noch. Mhm. Ich sage, okay, komm ich vor, guck ich mal. Mhm. Ofen 2 Jahre alt, ein Passo. Brannte wie die Wurz, also gab es gar nichts dran.
Okay.
Und deswegen war das für mich relativ, dachte ich mir, gut, guckst erst mal Schornstein, ne? Vielleicht gibt's irgendwas drin. In Schornstein geguckt, alles frei, alles gut. Hab dann auch ein Lockfeuer gemacht, hab das Rohr aufgemacht, das Rohr auseinandergenommen, im Rohr ein Lockfeuer gemacht, den Ofen normal angeheizt und saßen da zu dritt und ich sag, ist doch schön. Ja, nö, jetzt wo sie das angemacht haben, brennt das auch wieder schön. Keiner konnte sich erklären, was da los war. Sie haben irgendwie mehrfach Feuer gemacht und ich sag, ja, war vielleicht einfach draußen zu warm.
Ja,
manchmal
ja.
ist das so. Ja. Manchmal steht das Haus auch einfach doof. Du hast irgendwie eine blöde Luft-Leh-Wirkung, was auch immer. Und dann war dir das zutiefst unangenehm, ne? Dir war das zutiefst unangenehm. Ich sag, das brauche ich nicht unangenehm, sondern was passiert. Ja, aber sind sie dafür extra rausgekommen und das ist so weit. Ich sag, nee, ist alles gut. Ist kein Problem.
Ja.
Lieber so, als dass wirklich was dran ist.
Genau.
Ich sag, ich bin mit der Situation fein und glücklich. Und dann wollte sie mir unbedingt Trinkgeld geben. Und die Farbe des Scheins hat mir nicht gefallen. Also ich sag mal, mit einem normalen Trinkgeld wäre ich völlig okay gewesen.
Ja, ja, ja.
Das war aber viel zu viel.
Okay.
Und dann habe ich das vehement abgelehnt und habe gesagt, sie können mir den größten Gefallen tun, indem sie mir einfach eine Bewertung geben. Bei Google.
Ja.
Einfach bewerten.
Ja.
So wie sie das für richtig halten. Und ich glaube, das sind so die Momente, wo du so eine, wo du dir gute Bewertungen auch mit wegholen kannst halt. Ne?
Ja, ja, ja.
Genau.
Ja, hört sich gut an. Bildest du aus?
Tatsächlich.
Ja.
Im Moment gerade, ja.
Super.
Wir haben jetzt einen Lehrling im Handwerk,
ja,
aber im Büro
tatsächlich. Okay.
Nicht, so. Nicht draußen auf der Baustelle.
Ja.
Bin ich super glücklich mit.
Schön.
Also super motivierter Junge, macht richtig Spaß, bin ich begeistert.
Wie bist du dran gekommen? Wie die Mutter zum Kinder.
Ja, er ist über mich gestolpert. Er ist über mich gestolpert. Sieht dein
Gesichtsausdruck aus, okay.
Genau, ist der Sohn von meinem Mitarbeiter.
Okay.
Hat vorher eine andere Lehre gemacht, hat die aber abgebrochen, weil er da super unglücklich war.
Mhm.
Und ja, bei uns ein Praktikum gemacht für ein paar Tage, auch im Büro.
Ja.
Und macht sich großartig.
Ja. Kannst du ja auch im Ofenbau eine Ausbildung ausführen?
Unbedingt, unbedingt. Arbeiten wir dran, dass wir auch zeitnah im Ofenbau.
Du bist ja auch im GVOB, kennst du die Broschüre, die wir da gemacht
ja,
haben?
Ja, na klar.
Ja, da ist es gut. Schön. Bevorzugst du eine bestimmte Ofenart? Du machst ja jetzt alles letzten Endes.
Richtig.
Gibt's irgendwas, wo du sagst, das oder was würdest du bei dir zu Hause einbauen?
In der Hypokauste.
Okay.
Also ich habe einen wassergeführten Warmluftofen. Die letzten Wochen, Monate beschäftige ich mich mit dem Thema Hypokauste. Für mich war das früher, oder am Anfang war das so, ja, so altgriechisch, braucht kein Schwein, irgendwie, was machst du damit, ne?
Ja.
So, irgendwie ist für einen warmen Fußboden in der Halle, so.
Ja.
Aber wenn du dich mit dem Thema so ein bisschen mehr beschäftigst, ist das ja super interessant.
Ja.
Und jetzt beschäftige ich mich da ein bisschen mit und haben jetzt tatsächlich auch 2 Hypokausten, die wir jetzt demnächst verbauen.
Okay.
Oder bauen.
Ja.
Genau, da freue ich mich drauf.
Mit Ventilator oder ohne?
Ohne.
Ohne.
Okay. Rein auf Schwerkraftsystem.
Ja. Und das sind dann die ersten?
Tatsächlich, ja.
Okay.
Das sind dann die ersten.
Ja, wir haben auch eine hier stehen übrigens, weil wir das auch unbedingt mal ausprobieren wollten. Hinten, Eckkamin.
Okay.
Ganz hinten. Funktioniert einwandfrei. Also meine Mitarbeiter meinten vorher auch, die waren sehr skeptisch. Ich musste das dann nachweisen. Wir haben dann gefeuert und Temperaturen gemessen und es geht.
Also. Ja, da bin ich tatsächlich auch jetzt durch Hafnatec drangekommen. Mhm. Durch Hafnatec in ihrem eigenen System und dadurch mit dem Thema befasst.
Ja.
Und da auch ziemlich, ziemlich guten Support bekommen von der EFI Steckemeier. Das war mega. Mit der rede ich da relativ viel drüber. Und die ist ja selber auch Ofenbaumeisterin.
Ja.
Und die hat wirklich Ahnung von dem System. Also war ich schwer begeistert.
Ja, ich sag mal, wenn man sich damit beschäftigt, ist das ja auch alles machbar. Das sind ja keine weiß ich nicht, Geheimnisse in dem Sinne, ja, genau. Ne? Aber es ist halt eher.
Ja, aber du musst halt anfangen damit, ne? Du musst irgendwie erstmal den Griff dazu machen, weil es ist ja irgendwie, wir sind ja anderes gewohnt bei uns in der Region, sag mal, muss man einfach so sagen, ne?
Grundofen, Hypokauste?
Ja.
Was würdest du bevorzugen?
Das kann ich nicht sagen.
Kannst du nicht sagen?
Also wir müssen es jetzt erstmal bauen.
Ja,
aber ich meine, Grundofen ist ein super System. Ist ja im Endeffekt nicht viel anders, wenn man es genau betrachtet. Also die Wärme ist ja nachher die gleiche, nur dass du sie in einem nicht ganz so schweren Körper fängst.
Ja, genau. Es ist ja nicht so eine lange Speicherdauer letzten Endes. Also im Prinzip macht er schneller warm, aber dafür wird er nicht so warm wie der Grundofen. Der
genau.
Ist ganz so lange. Ich sag mal, früher war es halt der Unterschied, glaube ich, mit den riesen Scheiben. Die es halt beim Grundofen nicht gab. Mittlerweile kriegst du ja auch fast jede Scheibe beim Grundofen. Insofern hat sich das Ganze ja ein bisschen angenähert. Aber ja. Wie siehst du, ganz doofe Frage, die Ofenzukunft? Wir haben ja schon mal darüber gesprochen. Da gab es auch mal Ängste.
Ja.
Wie siehst du das im Moment?
Nicht mehr so.
Nicht mehr so?
Gar nicht. Also, wenn man es übers Knie bricht mit Feuer, haben wir die Welt erobert. Mit Feuer, ich will nicht sagen, haben wir das Rad erfunden, aber es war irgendwie der Anfang davon, dass es den Menschen so wie heute ist, gibt.
Ja.
Das hätten wir ohne Feuer nicht hingekriegt.
Ja.
Und Feuer ist Wohligkeit. Muss man rausschneiden. Feuer ist Behaglichkeit. Das ist Zusammensitzen, Familie. Ich kann mir nicht vorstellen, egal, was irgendwie in der Regierung passiert, dass es kein Feuer mehr bei den Leuten zu Hause gibt. Weil es einfach sowas Elementares ist. Mhm. Und jeder, der schon einmal Feuer hatte, wird wieder Feuer haben wollen.
Ja, ja.
Natürlich wird es Zeiten geben, da verkaufen wir mehr Öfen. Es wird Zeiten geben, da verkaufen wir weniger Öfen. Aber wir werden immer Öfen verkaufen. Und gerade im Zusammenhang, wie die Branche immer kleiner oder älter wird und im Moment nicht so der Hype auf den Beruf ist, zumindest nicht so, wie ich es mir jetzt wünschen würde, ist erstmal sowieso in meinen Augen die Zukunft gesichert. Selbst wenn alle Betriebe sich noch einmal verdoppeln würden, wär genug Arbeit für alle da.
Naja, wir hatten jetzt gerade Sitzung und die Schornsteinfeger haben ja Anfang des Jahres festgestellt, dass noch 3 Millionen Öfen getauscht werden müssen. Ich glaube, in Hochzeiten haben wir mal 700.000 geschafft in einem Jahr. Insofern dürfte zumindest für die nächsten Jahre erstmal noch genug gesichert sein. Das glaube ich auch. Ich sag mal, von den Vorgaben, was ich sag mal aus Berlin oder so kommt, da hast du keine Sorge?
Ich glaube, dass die Industrie, also unsere Ofenindustrie so gut ist und so motiviert ist, weiter Geräte zu verkaufen, dass die das schon schaffen, das alles so hinzubiegen, dass wir weiter Geräte verkaufen und auch einbauen können.
Ja.
Und ich glaube nicht, dass da noch so viel passieren kann, irgendwie uns den Gar auszumachen, in Anführungsstrichen, weil die Verbrennung eigentlich mittlerweile schon so gut ist, wenn die Fehlerquelle Mensch ausgenommen ist, da kann eigentlich gar nicht mehr, kannst du gar nicht mehr viel mehr machen.
Ja, aber es wäre ja im Prinzip ein Schritt zu sagen, elektronische Steuerung, ähnliches.
Genau. Ja, aber da sind wir ja schon.
Ja, so. Genau. Also ausgerüstet sind wir hätten es da.
Genau.
Nach aktuellem Stand, was ich jetzt so aus dem Nähkästchen habe ich gehört, man rechnet nicht vor 28 mit einer neuen BIMSCH. Also insofern haben wir im Moment auch eine große Sicherheit und viel Zeit noch auszutauschen. Und da dürfen wir doch noch eine ganze Zeit beschäftigt sein, glaube ich. Gibt es eine besondere Anekdote, die du noch für uns hast?
Ja, gerade jüngst passiert. Ich glaube, das wird mich den Rest meines Lebens begleiten. die Lachnummer. Ich habe einen Kunden, der ruft mich an. Einen Tag vorher hat er einen Dreiseiter von uns fertiggestellt bekommen, okay, mit automatischem Scheibenlift. Ihm alles ins kleinste Detail erklärt und gesagt, bitte nur mit der Fernbedienung und so. Wunderbar. Kunde sich relativ stieselig, will ich mal sagen.
Okay.
Nächsten Tag klingelt um 10:30 mein Telefon und quasi durch den Telefonhörer angebrüllt. Hängt die Scheibe hier auf der Hälfte und mein ganzer Laden qualmt voll und war wirklich geladen, ne?
Ja, ja, ich sag, ja.
Puh, Mist. Ich sag, ja, dann drücken Sie bitte nochmal auf die Fernbedienung. Ja, passiert nichts. Ich sag, okay. Haben ja diese Push-Türen.
Ja.
Ich sag, kommen Sie unten an die Steuerung ran. Ja. Dann nehmen Sie die mal bitte raus und da ist ein Knopf mit Learn und ein Knopf mit Reset. Ich sag, drücken Sie bitte mal auf Learn. Passiert nichts. Ich sag, puh. Drücken Sie nochmal drauf. Ja, passiert immer nichts. So gut, dann drücken Sie jetzt mal auf Reset. Passiert auch nichts. Ich denke, boah, das kann ich sagen. leuchtender Dioden? Ja. Welche? Grün und rot. Blinken die? Rot. Okay. Ich sag, dann ziehen Sie jetzt mal bitte den Stecker.
Ja.
Stecker gezogen. Ich mit ihm zusammen bis 10 gezählt. Das hat ihn auch so ein bisschen noch aufgeregt, muss man dazu sagen. Stecker wieder reingesteckt. Ja, jetzt fährt die Scheibe hoch. Jetzt fährt sie wieder runter. Ah, jetzt bleibt sie wieder hängen. Ja, genau an derselben Stelle. Ich sag, alles klar. Ja, so und so. Ich mache mich sofort auf den Weg. Komm vorbei. Bin ich hingefahren. Er hat mir nicht mal die Hand gegeben oder mich begrüßt.
Okay.
Verwies mich dann nur auf den Ofen so handwedelnd. Und dann habe ich dann auch das Touchtürchen aufgemacht, nehme die Box raus und habe ihn quasi angeguckt, er hat telefoniert und habe, ohne auf die Box zu gucken, den Knopf gedrückt und neben mir fuhr dann die Scheibe schön ordentlich hoch und dann wieder im Learn-Modus runter und es funktionierte einwandfrei. Und dann war er fertig mit telefonieren, kam zu mir, wie denn das jetzt? Ich sage, ja, draufgedrückt.
Ja.
Sagte, ja, aber da ist ja nicht mal Widerstand. Ich sage, was für ein Widerstand? Ja, also wenn Sie drücken, dann passiert ja nichts. Ja, hä? Hat er nicht auf den Knopf gedrückt, sondern auf den Schriftzug. Ich konnte nicht mehr. Du hast diesen Farbwechsel in seinem Gesicht. Also das werde ich in meinem Leben nicht vergessen, wie dieser Farbwechsel vonstatten gegangen ist. Ja, das ist, ich glaube, das werde ich mein Leben lang nicht vergessen. Das war eine sehr witzige Geschichte.
Und danach war er dann wieder geerdet, oder?
Super freundlich, super freundlich. Wollte eventuell noch ein Gasgerät haben, ob ich sowas auch machen würde. Ja, nein, danach war die Welt wieder in Ordnung. Ja,
sowas Ähnliches hatte ich tatsächlich auch mal. Das war eine Baustelle, da haben wir allerdings, ich glaube, 4 oder 5 Kamine eingebaut. Das war also wirklich ein Milliardär hier. Und der rief uns auch samstags dann an und sein Kamin wird nicht brennen. War ein Tunnelkamin, Brunner, glaube ich, aber ist auch wurscht. Auf jeden Fall, okay, muss ich vorbeikommen, bin ich hingefahren. Dann hat mir die Dame des Hauses relativ sachlich, deutlich erklärt, wie sie das Ding angeheizt hat. Auch recht ausführlich und dann sagt, ja, was habe ich jetzt falsch gemacht? Ich sage, so wie sie es beschrieben haben, gar nichts. Ja, aber es hat nicht funktioniert. Ja, ich sage, okay, dann gucken wir jetzt mal, was Sache ist. Ja, und dann bin ich an diesen Kamin und am Kamin war eigentlich alles in Ordnung. Und dann habe ich gesagt, wo die Zuluft, die endet doch draußen irgendwo. Also die hatten wir nicht gebaut. Und dann war draußen die Zuluft in eine Treppe integriert und mit einer Plastiktüte zugemacht. wir haben dann auch von den anderen beiden Kaminen nochmal die Zuluft kontrolliert. Die war auch zu im Übrigen. Und seitdem war die auch wahnsinnig freundlich. Wir durften dann auch in ihrem Reitstall auch noch einen Ofen bauen. Also das wirkt dann wirklich. Das sind die besten Reklamationsbearbeitungen, die man haben kann.
Genau.
Super. Ja, das ist doch ein schönes Schlusswort. Falk, ich danke dir für deine Ausführungen. Ich sag mal, für alle interessant. Wir haben jetzt, glaube ich, immer wieder erlebt, dass die meisten Openbauer doch irgendwelche Quereinsteiger sind. Also ich habe auch mal eine andere Lehre vorher gemacht. Aber das passt, glaube ich, immer gut zum Openbau. Und ich wünsche dir ganz, ganz viel Erfolg auf deinem weiteren Weg.
Danke. Danke für die Einladung. Danke, dass ich hier sein durfte.
Sehr gerne.
Großartig.
Ciao.
Danke, Falk, für schöne Anekdoten, aber vor allem für interessante Einblicke in deinen Werdegang, deinen Antrieb und Motivation und die Sorgen und Nöte eines jungen Ofenbaumeisters. Wer noch nicht wusste, ob dieser Beruf interessant ist, dürfte hier viele Anregungen bekommen haben. Weitere Infos über Falk und sein Geschäft, die Brennzelle, findet ihr im Internet unter www.die-brennzelle.de. Wenn es euch gefallen hat, bitte liken und teilen und was sonst so möglich ist. Unser Podcast legt nun eine kleine Weihnachtspause ein. Wir wünschen allen eine schöne und besinnliche Weihnachtszeit. Die nächste Folge erscheint dann am 9. Januar. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.